Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
Hast du das gehört?
Ja.
Das ist ein Vogel, oder?
Ja. Ich glaube nicht nur Vögel. Einer, ja.
Die Podcast-Vogelpolizei.
Ja, vielleicht wird der Podcast bald übernommen von zwei Amseln.
Aber was die für einen Lärm machen.
Ja, unglaublich. Ich habe vor allem jetzt öfter mal, also wir sind ja auf dem Dachboden und hier ist so eine Regenrinne direkt an den zwei Dachfenstern. Und in dieser Regenrinne laufen die immer lang. Es ist wie so eine Autobahn der Vögel. Die laufen über die Regenrinne. Und neulich habe ich da mal Fenster aufgemacht und die Regenrinne geguckt. Und da liegen lauter Nussschalen.
Ja.
Die holen sich Nüsse. Dann werfen die in die Regenrinne, knacken die und essen die da.
Ich glaube, die haben da so einen Business-Lunch. Die treffen sich da, die Elster und der Spatz.
Ja, ich glaube das auch. Ich meine, wohl bekommst, aber bitte stört uns nicht bei der Podcast-Aufnahme.
Diese Nacht war ich so lang, ich habe so unglaublich schlecht geschlafen. Ich habe die Vögel morgens gehört um 4.
Ja.
Ich konnte nicht einschlafen.
Um 4 geht's los.
Im Prinzip, ich habe nicht geschlafen. Aber bevor ich das erzähle, müssen wir, glaube ich, mal kurz begrüßen. Hallo und herzlich willkommen, eine neue Folge Drinnies.
Grüß euch.
Es ist sehr schön. Ihr habt wieder auf Play gedrückt und wir hoffen, es geht euch gut. Und wenn nicht, ist auch okay.
So ist es.
Und ich lege direkt die Karten auf den Tisch. Ich bin scheiße müde, aber genauso müde, wie ich bin, genauso professionell bin ich auch. Und deswegen wird man es mir nicht anmerken.
Vor allem jetzt, wo du es gesagt hast, wird niemand darauf achten.
Die Leute werden jetzt genau hören, wo macht er eine Pause? Wo braucht er so lange, um nachzudenken?
Wo hat er besonders Fadengag? Ich habe jetzt, schon öfter gelesen, aber vor kurzem wieder eine E-Mail bekommen, dass Menschen im Ausland unseren Podcast hören, um damit Deutsch zu lernen.
Ja.
An dieser Stelle ganz liebe Grüße an Ann-Helene aus Norwegen. Sie lernt tatsächlich mit uns Deutsch. Und das Lustigste und Süßeste, was ich je gelesen habe, war in ihrer E-Mail, dass sie überlegt hat die ganze Zeit, wer denn Baris Ferraris ist.
Ferraris so wie Ferraris.
Ja. Und hat dann in deutschen Freund und Kollegen gefragt, wer denn Baris Ferraris ist. Er hatte dann gesagt, dass es Baris Ferraris ist und ich fand das wirklich sehr süß. Und ich finde es total cool, dass Leute mit uns Deutsch lernen. Wahrscheinlich, weil wir so langsam und degeneriert reden. Kann man das sehr gut verstehen, was wir da reden.
Ja, mich haben auch schon Leute kontaktiert aus, ich glaube, Niederlande und Belgien und jemand aus den USA.
Unfassbar.
Und ich habe ein richtig schlechtes Gewissen jetzt, weil ich bin ja nicht Muttersprachler und ich schneide ja die Podcast-Folgen immer. Also ich weiß schon genau, was ich hier preisgebe. Ja. Fehlerhafte Grammatik, Syntax, komplett
kaputt. Es ist nur fehlerhaft auf dieser Seite der Landkarte. Auf der anderen Seite in deinem Land ist es ja richtig.
Ich habe auch einfach Angst, dass ich jetzt falsches Vokabular lerne. So Hundskommun, so schweizerdeutsche Ausdrucke.
Ries Kasimir.
Dann kommen die nach Berlin und sagen, ist das eine Hundskommune Currywurst hier?
Ja. Da kommt so ein Peter aus Massachusetts nach Berlin und bestellt Ries Kasimir.
Ja. Ja, das müssen wir irgendwie schon ein bisschen aufpassen jetzt. Also ja. Ich werde mich jetzt richtig am Riemen reißen.
Du musst jetzt wirklich perfektes hannoversches Hochdeutsch sprechen.
Das sagt man immer, ne? Hannover hat das perfekte Hochdeutsch.
Ich glaube einfach, weil Hannover so langweilig ist und keinen eigenen Akzent hat. Deswegen müssen sie das so kompensieren und sagen, wir sprechen einfach sehr gutes Hochdeutsch. Aber eigentlich hätten sie gern einen eigenen hannoverschen Akzent.
Aber wenn ich Leute aus Hannover reden höre, dann machen die auch manchmal so einen norddeutschen Dialekt rein, Akzent rein, weil die denken, sie sind norddeutsch.
Ja, ich glaube, die denken das so halb. Okay. Aber ich finde, wir sollten mal so ein Crowdfunding machen, um Hannover einen eigenen Akzent zu schenken. Dass man quasi überlegt, wie könnte man die Wörter anders, damit die nicht immer ewig erzählen müssen, dass sie so gutes Hochdeutsch sprechen. Das haben wir jetzt verstanden, aber es ist das Langweiligste, was es gibt.
Und es ist auch eine Drucksituation. Ja. Wenn du aus Hannover kommst und kein perfektes Hochdeutsch sprichst, was ist dann?
Ja, was ist
was
dann,
ist
los?
Dann los mit dir?
Ich habe jetzt erst gesehen, dass es Hannover wahnsinnig viele Kioske gibt. Bütchen. Finde ich total interessant.
Jetzt weiß ich, warum du darauf kommst. Wegen dieser NDR-Doku.
Genau.
Die ist auch aufgeploppt bei mir im Algorithmus.
Ja, und da auch wieder NDR. Da denkt man direkt, Wattenmeer und so. Und dann kommt da Hannover. Deswegen, Hannover ist so komisch. Irgendwie so die hochdeutsche Hochburg. Auf der anderen Seite gehört es trotzdem zum Norden. Ich finde, Hannover ist nicht Fisch, nicht Fleisch. Das ist irgendwie ein bisschen verwirrend.
Welche Leute kommen aus Hannover? Gibt es da Promis, die da
herkommen? Ja, Maschmeyer.
Oh, okay. Kommt Gerhard Schröder auch aus Hannover? Ich meine.
Ja, ich glaube, da wohnt er doch, oder? Wohnt er in Berlin? Ich weiß es nicht. Er hat auf jeden Fall
ein Weltenbürger. Ich glaube, der wohnt in Russland, oder?
Er hat auf jeden Fall einen guten Garten auf dem Balkon.
Maschmeyer ist aber ein gutes Stichwort.
Weil?
Weil ich wurde ja öfter schon gefragt, Chris, bist du eigentlich Millionär? Ich denke mal, es hat mit meiner Herkunft zu tun, dass ich das gefragt wurde. Und jetzt ist die Woche rausgekommen.
Ja, du bist Millionär.
Nein, eben nicht. Und zwar Frank Thelen mit dem haben wir eine besondere Connection und ja. Wir sind ja zwei von den 10 InvestorInnen, die 500.000 insgesamt, 500.000 Euro an die FDP gespendet haben.
Ja.
Das sind wir.
Das sind wir.
Also wir haben jeweils 50.000 gespendet.
Ja.
Und anhand dieser Summe kann man ja erkennen, dass ich nicht Millionär bin, weil 50.000 ja. ist ja ein lächerlicher Betrag.
Das ist wirklich so peinlich.
Also für jemand, der sagt, ich bin hier Startup New Economy, 50.000 ist schon ein bisschen peinlich.
Ich finde es so peinlich. 10 Leute tun sich zusammen, darunter der Multimillionär Frank Thelen, mit dem wir damals diesen Vorfall am Flughafen haben, worüber ja. wir irgendwann noch reden werden. Aber dieser Typ, der so stinkreich ist, der hat alleine 500.000 Euro bei Höhle der Löwen in ein Eiweißbrot aus dem Tetrapack investiert und investiert jetzt 50.000 Euro für eine Partei, die wirklich alles hat. Die alles an Geld hat, was man sich vorstellen kann. Wenn es der FDP an irgendwas mag, dann ist es sicherlich nicht Geld.
Brinis, der große Satire-Podcast.
Und dieser Typ spendet 50.000 Euro an die FDP, was für die FDP nichts ist. Also davon geht Christian Lindner einmal mit einem Oligarchen zu Borchert. Und dann sind die 50.000 Euro weg.
Das ist eine Tankladung, Porsche 911.
Und dann, das Geilste ist einfach, dass er damit hausieren geht, als hätte er gerade mit so einem Pakt mit 8 Milliardären geschlossen, dass sie irgendwie 50% ihres Reichtums an die Armen geben. So hat er das verkündet.
Als Trini ist ja eine Hausausstattung das Wichtigste und dazu gehört auch ein ordentliches Sofa. Und ich habe letztens vor ein paar Wochen habe ich mal Leder, echt Ledersofas gegoogelt, weil ich mal gucken wollte, wie teuer ist das überhaupt okay? Ich habe danach, Wochen noch danach, habe ich immer auf Facebook und Instagram Werbung beziehungsweise Vorschläge für FDP-Politiker bekommen. Nur weil ich echt Ledersofas gegoogelt habe.
Das hängt einfach zusammen, das ist der Algorithmus. Echt Ledersofas und FDP, das gehört zusammen wie Salat und Brot.
Salat, mein Spruch, Salat und Brot geht Hand in Hand.
Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mich mit Chris unterhalte, wir führen keine Unterhaltung, sondern wir tauschen einfach Statements aus. Ja. Jeder Satz ist ein Statement. Ich habe mit Chris darüber gesprochen, dass es bei einem Bäcker verdammt geile belegte Brötchen gibt. Und dann sagt Chris, das, was mir einfach bei diesem Bäcker fehlt, sind Salate. Ich finde, Salat und Brot geht Hand in Hand. Und das sind die Sachen aus dem Alltag. Und das werden auch, wenn du quasi dich zur Wahl aufstellen würdest bei der FDP, würde das auf deinem Wahlplakat stehen.
Ja.
Salat und Brot geht Hand in Hand.
Ich würde Frank Thelen dann respektieren, wenn er mir jetzt sagen könnte, ob ich den Kampf gegen die Müdigkeit gewinnen kann. Weil bei mir ist der Punkt schon lange überschritten, nachts, ich frage mich gar nicht mehr, kapituliere ich, wird es eine schlaflose Nacht oder versuche ich dagegen anzukämpfen und versuche ich noch zu schlafen? Die Schlacht ist schon lange verloren, ich habe unzählige schlaflose Nächte. Bei mir hat sich jetzt der Kampf in den Alltag dann verlegt und ich frage mich jetzt heute auch schon den ganzen Tag, soll ich dagegen ankämpfen, soll ich Kaffee trinken, Mate, Energydrinks, alles was es gibt oder soll ich einfach sagen, der Tag ist verloren?
Kein Tag ist ein verlorener Tag, du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst, das ist schon mal ganz klar. Aber ich kann auch aus Erfahrung sprechen, da ich ja neulich im Krankenhaus war, was ich ja schon erzählt habe, da hatte ich die ähnliche Situation. Und zwar, ich konnte nachts ja nicht schlafen wegen diesem scheiß Sauerstoffschlauch in meiner Nase. Und dann habe ich immer auf die Uhr geguckt, war es 3 Uhr, 4 Uhr. Und dann war es 5 Uhr und dann habe ich gesagt, so und jetzt hörst du auf zu versuchen, weil wenn du jetzt einschläfst, um Punkt 6 Uhr kommt jemand und steckt dir ein Fieberthermometer ins Ohr. Das heißt, du hast maximal eine Stunde, wenn du jetzt einschlafen würdest, wärst du gerade soeben in der Tiefschlafphase und wirst dann wieder aufgeweckt und dann geht's hier richtig scheiße. Dann habe ich gesagt, so und jetzt mache ich durch. Dann bin ich einfach duschen gegangen und habe einfach gesagt, so ich umarme jetzt den Tag, wie er ist, um 5 Uhr. Ich bin jetzt einfach da. Ich tue so, als hätte es die Nacht nie gegeben. Und habe dann einfach tagsüber immer so kleine Naps gemacht. Und das ging erstaunlich gut.
Embrace the Müdigkeit.
Ja, genau.
Eigentlich so auch ein bisschen Rentnerleben, ne?
Ja.
So immer mal wieder wegpennen.
Ja.
Und Zeitruhen kriegen habe ich auch im Museum gelernt, damals im Schloss. Weil da habe ich auch halt oft nichts zu tun gehabt. Wie gesagt, dieses große Gefälle am Wochenende, ja. Mega Andrang,
ja.
Mega viele Kinder und so am Dienstagvormittag kam einfach niemand so.
Ja.
Und dann hatte ich auch so wirklich so Reflexe, wo ich mir gesagt habe, okay, du guckst jetzt nur noch alle 2 Stunden gefühlt auf die Uhr.
Ja.
Und dann habe ich wirklich auch so innerlich mir so Sätze gesagt wie, ach so, 13 Uhr, der Tag ist ja schon fast rum. Wirklich so Rentnersätze, weißt
du? Aber wenn du nur alle 2 Stunden auf die Uhr geguckt hast, wie wusstest du denn dann, dass 2 Stunden um sind, um wieder auf die Uhr zu gucken?
Ja, das ist eine Gefühlssache und das kann man auch trainieren.
Aber ich finde auch so, wenn man so einen langweiligen Arbeitstag hat, wo nichts passiert und nichts geht voran, da habe ich manchmal schon nach 10 Minuten das Gefühl gehabt, 2 Stunden wären um.
Ja, ja, das ist so.
Das ist das Schlimmste. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst, oh fuck, ist denn erst 10 Minuten um. Also ich könnte das nicht nach Gefühl einschätzen bei einem langweiligen Job, muss ich ehrlich sagen.
Ich habe dann teilweise wirklich die Sekunden und Minuten gezählt, so innerlich, 21, 22.
Oh Gott.
Oder auch Luft angehalten.
Und wirklich, 2 Stunden.
Nein, Luft angehalten und gezählt innerlich und guck, wie lang kann ich, weil mir so langweilig war.
Und wie lang kannst du?
So halbe Minute, ich weiß nicht mehr.
Ich habe das Gefühl, es ist mal wieder an der Zeit, dass wir für unsere HörerInnen mal wieder einen gewissen Service bieten. Und wonach sehr oft gefragt wird, ist eine unserer Lieblingsrubriken, ja. Der Snack der Woche. Und ich würde sagen, schieß ab den Trainer.
Der Snack der Woche. Das ist tatsächlich etwas, was mich überrascht, dass die Leute offensichtlich noch Empfehlungen möchten. Ich habe immer gedacht, das ganze Internet ist voll mit Empfehlungen. Alle hauen immer raus, was sie konsumieren, was sie geil finden.
Ja.
Weil ich habe gedacht, Snack der Woche, das könnte auch echt ein Schuss nach hinten sein. So.
Ich glaube, es macht dann den feinen Unterschied, dass wir, also die Sachen, die einem bei Instagram und so weiter zu essen empfohlen werden, sind ja meistens bezahlte Kooperationen.
Ja.
Und wir machen das aus freien Stücken, wir kriegen kein Geld dafür. Wir sind eigentlich dumm, wir machen Werbung für Marken, ohne dass wir dafür bezahlt werden. Aber es kommt halt wirklich, wir stehen hinter den Empfehlungen. Und ich glaube, wenn alle
Influencer... Aber nicht hinter den Marken.
Nein, nicht hinter den Marken. Aber wenn alle Influencer den gleichen Porridge bewerben, dann weiß man, glaube ich, dass das nicht unbedingt von Herzen kommt, sondern auch von 5.000 Euro Gage.
Ich wurde auch schon öfters gefragt, ob ihr nicht Musikempfehlungen oder Serienempfehlungen raushauen könnt. Das verwundert mich wirklich, weil wenn ich da irgendwie Musik suche oder auf Netflix rumsurfe, es gibt halt so viele Empfehlungen, Top-Auswahl für dich. Irgendwelche Leute schreiben, hier ist eine neue Serie, die ist super.
Ja.
Und ich finde es irgendwie krass, dass die Leute doch noch...
Ja, vielleicht haben sie es auch alles schon abgegrast in der Pandemie, ne? Und sie brauchen jetzt neue Sachen, weil sie alles schon durch haben. Ich empfehle euch Samstig-Jazz. Kann man das online eigentlich gucken in Deutschland?
Ich glaube, man braucht ein VPN.
Wenn ihr ein VPN habt, gönnt euch auf SRF.
Ja.
Samstig-Jazz oder Mini Bites, Dini Bites.
Aber es ist nicht mehr dasselbe, seit Monika Fasnacht nicht mehr dabei ist.
Wo ist sie denn? Ist sie tot?
Oder? Ich weiß nicht. Gefährliche Wässer. Hast du einen schnellen Musiktipp? Soll ich mal einen raushauen?
Einen raus jetzt.
Louis Cole und Genevieve Fatardi. Finde
ich
sehr gut.
Zeitlose Klassiker.
Louis Cole ist ein Schlagzeuger und Songwriter und Sänger und Genevieve Fatardi ist eine Sängerin und Songwriterin. Und die machen sehr
meiner
gute
Meinung
Musik.
Nach die beste Sängerin unserer Zeit.
Ja, ich habe die noch nie eine falsche Note singen
noch
hören.
Noch nie.
Und die muss echt so vor einer lauten, extrem lauten Band bestehen, wenn man so Live-Videos anguckt. Die ist wirklich sehr, sehr gut und Louis Cole auch natürlich. Aber wir sind eigentlich in einer anderen Rubrik.
Snack der Woche.
Was vergessen.
Du liebe Zeit, jetzt haben wir uns hier verschnattert. Soll ich anfangen oder du?
Ja, fang du mal an.
Ich fange an. Mein Snack der Woche ist die M&M's Schokoladentafel.
Auch schon gesehen, noch nie gekostet.
Ja, ich weiß nicht, wie lange sie schon gibt. Vielleicht ist sie mir vorbeigegangen, vielleicht hat unser Supermarkt sie sehr spät erst. Aber es gibt sie jetzt bei meinem Supermarkt und es gibt sie in 3 Sorten dort. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt, aber dort gibt es 3 Sorten. Zwar Classic mit Nuss, Schokolade und Crispy. Mhm. Und ich bin Typ M&M's Crispy. Ich mag das mit Nuss auch, aber ich finde Crispy irgendwie geiler. Und davon habe ich mir eine Schokoladentafel gekauft und ich finde sie verdammt affengeil.
Die blaue, ne? Ist
die
das?
Blaue.
Ich bin da schon echt oft vorbeigegangen an den M&M's-Tafeln
ja.
Und ich bin da sehr kritisch, wenn Produkte oder Marken, die eigentlich für ein Produkt bekannt sind, dann plötzlich ein anderes Produkt, also von den, wie nennt man das, M&M's, schokolierte Nüsse, so kleine
ja.
Pastillen, Schokopastillen.
Naja, das sind Erdnüsse mit Schokolade drum.
Zu den Tafeln wechseln.
Nee, das sind nicht Erdnüsse.
Nicht nur.
Moment, was sind das für Nüsse?
Oh,
das
doch,
jetzt,
es sind
jetzt wird's peinlich.
Haselnüsse.
Okay, also...
Wenn M&M's zum Beispiel zu Tafeln wechseln, da bin ich kritisch.
Ja, kann ich verstehen. Ich war auch kritisch. Aber ich denke trotzdem, man sollte allem eine Chance geben. Und ich finde oft diese Weiterentwicklung von Produkten doof. Und oft, finde ich, machen die auch strange Kombinationen dann irgendwie mit Erfrischungsstäbchen, Mango oder Cola-Geschmack. Das ist dann so ein bisschen ekelhaft. Aber die M&M's-Tafel hat mich überhaupt nicht enttäuscht. Im Gegenteil. Es war wirklich ein Zugewinn.
Ich finde aber so Kollaboration geil. Milka featuring Tuck-Keks. So.
Das ist für mich eine der stärksten Süßigkeiten-Kollaborationen aller Zeiten. Milka und Tuck, weil Tuck ist so ein salziger Keks. Und das ist so der gewisse Kick. Finde ich die stärkste Milka-Tafel, die es gibt. Milka generell finde ich zu süß leider, aber Milka-Tuck mit diesem salzigen drin, für mich top.
Eigentlich passt ein Snack der Woche ganz gut auch zu meinem Snack der Woche, weil ich habe dabei Werthers Original-Karamell-Popcorn mit Brezel.
Sehr gut.
Werthers Original,
sehr gut.
Man kennt die Karamellbonbons.
Ja.
Und die haben jetzt also auch gesagt, wir machen ein neues Produkt und machen Popcorn. Und das ist halt nicht nur so ein normales Popcorn, wo ein bisschen Karamell süß drauf ist, sondern es ist mega viel Karamell drauf. Und es sind auch noch so Brezeln.
Ich muss sagen, ich hatte ein sehr schwieriges Verhältnis zu Werthers, weil ich als Kind mal, die sind ja sehr groß, diese Bonbons. Ja. Also vor allem für ein Kind. Ja. Ich habe als Kind mal so eins genommen und bin fast daran erstickt, weil ich das irgendwie in die Luftröhre gekriegt habe. So.
Ja.
Dann habe ich nie wieder einen Werthers gegessen, weil es einfach so negativ in meinem Hirn konnotiert war. Und dann kam dieses Popcorn und da muss ich sagen, da bin ich schwach geworden.
Das ist echt so, aber auch ein Bomber. Also ja, das ist ein klein, eine relativ kleine Packung, aber wenn man da die ganze Packung isst, nee, dann fühlt man sich so bis zwei Drittel mega gut und im letzten Drittel geht es um Bewältigung und dann fühlt man sich schlecht.
Ja,
dann hasst man sich, dann ist einem übel und dann ist es zu viel. Also eigentlich besser
generell
auf zwei
glaube ich bei Süßigkeit und auch bei so Eisbechern oder so immer nach zwei Drittel aufhören, weil dann kippt es wirklich. Geht lieber nochmal den Gang, auch wenn man dann, ich habe das nämlich voll oft bei Ben und Jerry's, ne? Wenn man das so isst aus dem Becher, dann isst du so und dann sagst du, boah, jetzt kann ich nicht mehr. Dann hast du da irgendwie noch ein Drittel drin und dann sagst du, boah, jetzt habe ich aber keinen Bock, zurück in die Küche zu gehen und das in den Tiefkühler wieder zu stellen. Und dann isst du das, dann zwingst du dich, das zu essen. Und dann hast du einen ganzen Becher Ben & Jerry's gegessen und dann kannst du einfach nicht mehr. Dann liegst du einfach nur da und kannst nicht mehr.
Aber Ben & Jerry's ist auch eine, wirklich, das sind auch Arschgeigen, weil die machen genauso einen Becher, der zu groß ist für eine Person.
Die müssen die kleiner machen.
Ja, und die Kleinen sind wieder zu klein, ne?
Ja.
Aber es kommt auch aus dieser deutschen Mentalität oder auch in der Schweiz, man isst einen Teller auf. Was auf den Teller kommt, isst man auf. Und das ist so in mir
das
drin.
Das ist die schlimmste Mentalität aller Zeiten.
Ich esse über den Selbsthass hinweg alles auf, was auf den Teller kommt.
Früher hatten wir gar nichts. Könnt froh sein, dass ihr jetzt einen Teller habt und dann einfach alles essen.
Boah, wegen Werthers-Bonbons, weil die so groß sind, fällt mir gerade ein, wir hatten einen Deutschlehrer in der Oberstufe und der war wirklich so oldschool im negativen Sinne. Der hat so wirklich rabiate Methoden angewandt. Wenn die Stunde begonnen hat, hat er das Klassenzimmer abgeschlossen von innen und wenn er zu spät kam, hat er einfach die Stunde geschwänzt. Das war eine Methode und die andere war, wenn man zu viel geredet hat mit FreundInnen in der Klasse, dann hat er gesagt, so, ich mache die Schublade auf und hier ist ein großer Kaugummi drin. Und das war so ein, wirklich so ein 2 Zentimeter Durchmesser Kaugummiball, den man dann kauen musste. Und für Kinder ist es einfach nur schmerzhaft. Kennst du das? Die großen, die man früher aus Automaten rausholen konnte?
Da stieg man noch halb dran.
Ja, und der hat einfach gesagt, okay, du hast dein Maul zu weit aufgemacht, ich stopf dir dein Maul so quasi.
Was?
Das war wirklich krass.
Das ist ja fast schon Misshandlung.
Ja, ist es eigentlich.
Ey, wir hatten aber auch so Lehrer, ne? Ich denke mir die ganze Zeit, das kann es heute nicht mehr geben. Das kann nicht sein, dass es das noch gibt. Aber dann denke ich wiederum, das war Anfang der 2000er. Das war nicht vor 50 Jahren, sondern ich war in der weiterführenden Schule Anfang der 2000er. Und da hatten wir Lehrer, also einer hat uns immer, wenn wir Unsinn gemacht haben, mussten wir vor die Tür und die Klinke drücken. Und zwar bis zum Ende der Stunde. Wir mussten einfach die Klinke drücken. Wir mussten draußen vor der Tür stehen und die ganze Zeit die Türklinke runterdrücken. Das war 2002, 2003. Da denke ich mir so, kann das noch existieren? Gibt's das heute noch?
Ja, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass sie kein Werthers Original Popcorn mit Brezeln haben oder M&M's Schokotafeln.
Aber
ich muss wirklich
doch,
sagen, ich muss wirklich sagen, diese Werthers Popcorn Dinger, die sind wirklich krass und ich kann sie wirklich empfehlen. Und wer Karamell liebt und Popcorn mag, das ist wirklich eine Empfehlung. Kostet 1,99 für 140 Gramm. Ist also in der Rubrik, in der Kategorie Grammpreis, bisschen schwierig unterwegs. Aber man muss sich's mal gönnen und dann auf zwei Dosen punchen.
Das kann ich aber leider überbieten. Die M&M's Tafel ist extrem teuer. Für 175 Gramm 2,79 Euro.
Ja, das ist viel.
Also 2,80 Euro für eine Schokoladentafel, das hat schon in sich. Aber ich finde, es lohnt sich, wenn man die ab und zu mal kauft. Die ist auch etwas länger als die normalen Schokoladentafeln.
Lass uns mal zu diesen Kategorien kommen. Also wir haben Geschmack, Punkte von 1 bis 10, oder? M&M's Schokotafel, was gibst du?
8 von 10.
Ich gebe 9 von 10 für das Popcorn.
Sehr gut.
Beschaffungsaufwand beim Popcorn, weiß ich gar nicht. Ich sehe das manchmal und manchmal nicht. Also Beschaffungsaufwand ist eher nicht so gut. Dann würde ich mal, muss ich glaube ich eine 5 geben oder ein 6. Ist auch so nugget. Wenn man es findet, muss man zuschlagen. Wenn es nicht gibt, dann muss man weinen.
Ja, ich würde bei mir noch weniger geben. Ich würde 4 von 10 geben. Ich finde es sehr schwer. Manchmal hat der Supermarkt sie, manchmal gar nicht. Und auch nicht jeder hat sie.
Lebensgefühl, da habe ich ja schon gesagt. Popcorn bei 2/3. Der Packung, alles geil, 10 von 10, im letzten Drittel wird es ein Kampf und dann fühlt man sich schlecht. Also es ist wirklich ein schmaler Grat, aber das würde ich mal sagen, Lebensgefühl ist 10 von 10, man hat es nämlich selber in der Hand.
Richtig, 9 von 10 von mir für die M&M's Schokolade. Das heißt eigentlich, klarer Sieger ist das Karamellpopcorn.
Naja, Snack der Woche.
Es gibt keinen Sieger, es ist keine Competition. Wir haben beide einfach eine Empfehlung ausgesprochen.
In der Schule mussten wir immer Schokotaler verkaufen, kennst du das?
Nee, an wen denn?
An die BürgerInnen des Dorfes.
Und so zwar, wie bei Pfadfindern mit Keksen. In USA ist das doch immer so. Die PfadfinderInnen, die laufen dann von Haus zu Haus und verkaufen selbstgemachte Kekse oder Honig,
ja,
und kriegen dann Geld für die Pfadfinderkasse.
Genau. Bei uns war es nur so, wir haben so einen Naturschutzbund gesammelt.
NABU.
Und, ja, genau. Genau. Und das waren so große Schokotaler, so vielleicht 5 Zentimeter Durchmesser und ganz dünn. Die Schokolade war wirklich schlecht. Die war wirklich nicht lecker.
Yeah.
Die waren da so mit so Goldfolie überzogen. Und die kosten 5 Franken, also knapp 5 Euro. Relativ teuer, man hat es also nicht für die Schokolade gekauft. Und man musste es so als Schulklasse machen, beziehungsweise die LehrerInnen haben die Schulklassen angemeldet. Und dann gab es irgendwie pro verkauften Taler, keine Ahnung, 20 Rappen die Schulklasse.
Und die Leute haben das dann immer so aus Mitleid gekauft.
Ja, sie haben es eben nicht gekauft.
Ach
das
so.
War ein brutaler Akt. Man musste von Tür zu Tür. Und das immer Mittwochnachmittags. Da hatten alle frei von den SchülerInnen. Wir hatten das also in unserer Freizeit gemacht. Aber die Leute waren halt nicht zu Hause. Die haben halt alle gearbeitet. Und das war wirklich ein Kraftakt. Und wir haben wirklich jedes Jahr gelitten. Und meine Mutter war dann immer so nett und hat uns einfach die halbe Packung abgekauft.
Und dann hattet ihr die ganzen ekligen Schokodinger zu Hause.
Ja, einschmelzen konnte man sie gut.
Ich habe auch so ein Erlebnis, aber das ist kein so, also das ist nicht ganz so unschuldig wie das von dir. Ich hatte als Kind anscheinend eine Zeit lang sehr kriminelle Energie. Ich habe mal irgendwann mit einer Freundin, ich glaube, da war ich so 8 oder so, wir waren halt auf dem Dorf, wir haben die ganze Zeit nur draußen rumgegammelt. Meine Eltern waren halt beide arbeiten, also ich war immer alleine, deswegen habe ich mich halt wirklich manchmal auf echt dumme Ideen gekommen. Und wir wollten halt unbedingt Geld haben. Ich weiß gar nicht, was wir uns kaufen wollen. Irgendwas wollten wir uns kaufen, aber wir hatten nicht genug Geld. Dann haben wir überlegt, wie wir an Geld kommen. Haben wir gedacht, wir sammeln jetzt einfach mal Geld und sagen, das ist für arme Kinder.
Oh.
Arme Kinder irgendwo auf der Welt. Und dann habe ich so einen Zahnputzbecher genommen. Und das weiß ich noch genau. Oben drauf war so ein Deckel mit so einem Schlitz, wo man die Zahnbürste reinmachen kann. Aber das war auch perfekter Geldschlitz. Also man konnte auch so eine Münze reinmachen.
So dreist.
Das ist so dreist. Und also ich komme auf jeden Fall in die Hölle für diese Aktion.
Ja.
Aber das vorweg als Disclaimer. Ich bin mir dessen bewusst. Und dann habe ich so eine Weltkugel gemalt, die perfekt auf diesen Deckel drauf gepasst hat. Dann hat man quasi das Geld in die Weltkugel reingeworfen. Das sah perfekt aus.
Unglaublich.
Ich habe mir richtig viel Mühe gemacht. Sind wir wirklich im Dorf von Haus zu Haus gegangen und jeder hat so 1 Euro gegeben. Ich glaube, am Ende hatten wir 40 Euro oder so. Das für Kinder mega viel ist. Und ich weiß, ich hatte ein mega schlechtes Gewissen, aber ich habe es auch ausgegeben. Ich habe es knallhart ausgegeben, das Geld. Und dann war es weg und dann habe ich gedacht, jetzt schnell wieder alles vergessen. Ich habe es auch nie wieder gemacht, aber ich war ein kriminelles Kind.
Ich habe echt auch mal Spenden gesammelt und zwar mit meinem Bruder und den Nachbarskindern, mit 2 Freunden von uns. Es ging darum, unsere Schule braucht einen neuen Spielplatz und wir haben das mitgekriegt. Und meine Familie hat früher in einer Wohnung über einer Blumenhandlung gewohnt und da waren immer so Blumenbeete und Kompost und so.
Mhm.
Und wir hatten dann die Idee, lass uns Geld sammeln für den neuen Spielplatz, weil wir gehen da zur Schule, wir wollen einen coolen Spielplatz haben und wir verkaufen Blumenerde. Und indem, dass wir alte Erde aus dem Boden nehmen und die sieben und dann in Plastiktüten abpacken und die verkaufen am Straßenrand.
Aber was habt ihr da rausgesiebt?
So Steine und sowas und Wurzeln, alte Wurzeln.
Und hat das funktioniert?
Ey, wir haben, glaube ich, fast 200 Franken Umsatz gemacht.
Was? 200 Franken?
Das haben wir auch echt gespendet. Wir waren brutal stolz auf uns. Ich glaube, die Leute haben es einfach aus purem Mitleid gekauft, weil wir da so saßen auf so einer Bierbank zu viert.
Ja, ist doch immer so, wenn Kinder irgendwo was verkaufen. Dann machen die so einen kleinen eigenen Flohmarkt in so einer Gasse und dann kommen irgendwelche Leute, oh süß, hier 5 Euro für das verrückte Labyrinth von 1980. Das kaufen wir dir gerne ab. Das ist wirklich so ein Mitleidsding.
Ja, wenn Kinder Kuchen verkaufen, bin ich aber mittlerweile so weit, dass ich nicht kaufe, weil ich genau weiß, was da drin ist. Popel, Schweiß, Haare.
Aber Kinder sollten eigentlich viel mehr verkaufen. Eigentlich sollten die das ausnutzen, dass sie diesen Niedlichkeitsbonus haben und die Leute dann aus Mitleid Sachen abkaufen. Die können ja wirklich alles verkaufen. Die können Blumen pflücken von der Hundepisswiese und die Leute kaufen denen das ab für 5 Euro.
So knallharten Kapitalisten erziehen, ne?
Kinder, fangt endlich an zu verkaufen. So mit 2 Jahren kann man da starten.
Wir haben auf jeden Fall unseren erzielten Gewinn, haben wir gespendet an die Schule, haben wir abgegeben.
Vorbildlich.
Und wir sind zu dieser Einweihung ein halbes Jahr später vom Spielplatz gegangen. Da waren einige Leute, so Bürgermeister, so offizielle Leute, Unternehmer, die Geld gespendet haben. Und wir vier standen natürlich da in fünfter, sechster Reihe hinter den ganzen Erwachsenen. Wir haben gewartet, wann kommen unsere vier Namen. Samuel, Matthias, mein Bruder und ich. Und was ist passiert? Wir wurden nicht erwähnt.
Nein.
Und unser Geld ist da reingeflossen.
Ihr seid die Hauptinvestoren.
Wir wurden nicht erwähnt. Und das hat uns wirklich das Herz gebrochen.
Ja, das glaube ich aber auch.
Und ich habe dann auch diesen Spielplatz boykottiert. Zumindest eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, dieses Teller-Ding, wo man so fahren kann, ist doch richtig geil.
Ihr hättet wenigstens dafür kämpfen sollen, dass ihr so eine kleine Plakette bekommt auf dem Teller-Ding mit euren Namen drauf.
Ja, das habe ich erwartet, dass da mein Name, Chris Sommer.
Der Chris-Sommer-Spielplatz. Jetzt lass uns mal bitte einen Trainer spielen, ich muss mal eben verschnaufen.
Der Snack der Woche. Julia, du hast doch letztens mal über Glasbläser geredet, die in die Schule gekommen sind und euch Zeug verkauft
Abzocker.
Haben. Und mir ist danach erst eingefallen, dass wir auch sowas hatten. Und bei uns waren es Bastelbögen. So ein Verlag, der jedes Jahr in unsere Schule kam. Und dann in der Aula oder so haben die ganz viele Bastelbögen ausgestellt. Das sind so, kennst du das?
Nee.
Weißt du, was das ist?
Also Bastelbögen bei uns war immer so ein Bogen mit 50 verschiedenen Farben Pappkarton, so Blätter übereinander.
Nee, das waren so eigentlich meistens Häuser, die man ausschneiden konnte und dann so verkleben und dann konnte man die so aufbauen, so Modellhäuser aus Pappe und Papier.
Aha.
Und das war so ein Verlag, der uns die angedreht hat. Die Kinder einfach jedes Jahr für eine Stunde in die Aula schicken und sagen, jetzt könnt ihr euch da mal Bastelbögen aussuchen und direkt bezahlen. Und
wie,
die kosten
wie kostet
dann,
so eine?
Ja, die haben dann irgendwie so 10 oder 20 Franken, Euro pro Stück gekostet. Ich weiß es nicht mehr genau.
Wie viel hat man sich dann gekauft? Ja, fand man das cool als Kind?
Ich fand das immer scheiße. Ich habe mir nie was gekauft. Aber gab Leute, die haben sich da eingedeckt, also Kinder. Und die haben dann Vermögen ausgegeben für so Kackschlösser und irgendwie, ich weiß nicht.
Wie kann das sein, dass Leute Zugriff auf Schulen haben und die SchülerInnen da bequatschen können, dass sie irgendwas kaufen?
Ja, es gab noch was Perfideres. Und zwar eine Fahrradhelmfirma, die gekommen ist. Zu jedem Jahrgang einfach einmal, wenn man so eine Fahrradprüfung macht, und gesagt, so, ihr braucht alle Fahrradhelme. Weil er fährt ja Fahrrad. Aber man kann ja einen Fahrradhelm irgendwo kaufen. Man muss ja nicht eine Firma in die Schule kommen und uns irgendwie Fahrradhelme verkaufen.
Man kann ja auch einen gebrauchten Fahrradhelm kaufen.
Genau. Und das war einfach Abzocke. Die Kinder abgerichtet. Naja, du hast ja gesagt, du willst Kinder zu KapitalistInnen erziehen.
Ich finde das wirklich grauenhaft. Also ich finde, das sollte einfach generell verboten werden, dass Leute irgendwas verkaufen innerhalb von Schulen. Aber wo du gerade eben gesagt hast, mit diesen Bastelbögen hat man Häuser gebaut. Das hat mich ganz schwer an was erinnert. In der dritten oder vierten Klasse hatten wir im Fach Sachkunde mal die Aufgabe, ein Haus zu bauen aus Pappe. Das war auch so es gab schon so Vorlagen, aber es war mega schwer. Es war ein relativ großes Haus, ungefähr so groß wie ein Puppenhaus, aber aus Pappe. Und da drin sollten elektrische Anschlüsse verlegt werden.
Was?
Also das komplette Haus sollte elektrisch, also man sollte in den einzelnen Zimmern das Licht anmachen können. Und das war für mich wirklich das Schlimmste. Ich habe das so grauenhafte Erinnerungen, weil ich habe extrem, extrem schlampig gearbeitet. Ich habe in meinem Ranzen flogen immer die Stifte und Klebstoffe einzeln rum, neben so einem alten Butterbrot. Weil ich halt auch viel alleine zu Hause gearbeitet habe und da habe ich halt einfach dann nicht dran gearbeitet, einfach nur in der Schule. Und das war alles total wurschtelig zusammengeklebt. Ich hatte das nicht angemalt, die anderen haben das noch so schön angemalt. Meins war einfach nur weiß. Und ich habe das mit den elektrischen Anschlüssen komplett verkackt. Ich habe das gar nicht verstanden, wie das funktioniert mit den Kabeln, dass das funktioniert mit dem Strom. Ich habe, glaube ich, eine 5 darauf bekommen am Ende des Schuljahres. Das ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Eines der schlimmsten Erlebnisse in meiner Grundschulzeit.
Ich habe mal mit einem Freund für ein Schulprojekt, haben wir uns massiv von der Erfolgsserie auf MTV Pimp My Ride beeinflussen lassen und haben gesagt, wir pimpen unser Fahrrad. Wir fahren ja jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule. Wir wollen so einen richtig geilen Chopper.
Habt ihr euch ein Aquarium und eine Playstation eingebaut? Playstation 1 und Aquarium.
Ja, oder einen Roulette-Tisch hinten. Da habe ich mich immer gefragt bei Pimp My Ride. Das ist so ein Scheiß, was die da hinten reinbauen. Das ganze Auto verschandelt mit irgendwie so ein Minibar oder ein Aquarium im ganzen Kofferraum. Und dann überall diese Bildschirme, immer die 5 cm dick sind, weil es noch keine Tablets gab.
Ja, und ich denke mir so, was denken die denn, was man im Auto macht? Also sitzt man dann einfach abends mit seinen Freunden im Auto in der Einfahrt oder was?
Ich denke mal so, man stellt das Auto an Straßenrand und dann steht man so rum und sagt, cool, das ist das, was wir gesehen haben, schon im Fernsehen, ne? Das ist doch einfach eine Quatschsendung. Wir haben das nicht ernst gemeint, oder?
Ich weiß es gar nicht, ob das in Amerika ein Ding ist, dass man dann so ein Aquarium im Auto hat. Also, ich kenne mich zu wenig aus mit Autos.
Wir haben auf jeden Fall ein Fahrrad aufgemotzt.
Okay. Und
wir hatten
Traktorräder dann dran gemacht oder was?
Nee, wir haben schon so richtig breites Profil drauf gemacht.
Fatbike.
Und meine Eltern haben einen Bekannten, der war Heizungsmonteur lange Zeit und der hat zu Hause so ein Gerät.
Sitzheizung eingebaut.
Wollten wir auch, hatten wir keine Zeit mehr. Ja, wirklich. Und der hatte so eine Maschine zu Hause, wo man Heizungsrohre zubiegen kann und der hat uns so einen richtig geilen Lenker gebaut. Das Problem war, der Lenker war aus einem Heizungsrohr, was viel zu schwer war. Und wir haben das mit Mühe und Not haben wir das vorne so befestigt mit einer Schraube und es ging eigentlich gar nicht so gut. Und dann mussten wir das präsentieren. Das vor der ganzen Schulklasse, alle Eltern waren da, so richtig festlich.
Das war offiziell.
Ja, das waren wirklich, das mussten alle machen. Quartalsarbeit.
Habt ihr das dann auch Pimp My Bike oder so genannt?
Ja, irgendwie so, ja. Und dann musste ich reinfahren und wir hatten auch so Unterbodenbeleuchtung. Also wirklich so eine Neonröhre, die mit Batterie, 9 Volt Batterie betrieben war und so auch ganz geil früher mit einem MP3-Player rangeklebt irgendwie mit so dann auch so Boxen drauf. Da konnte man also Musik spielen. Und dann mein Freund Yannick hat das Licht ausgemacht und ich bin da mit dem Fahrrad reingefahren, habe mich einfach auf die Fresse gelegt, weil man konnte gar nicht lenken, steuern mit diesem riesen Lenker da.
Geil.
Relativ peinlich, aber man hat ja zum Glück nicht so viel davon gesehen, dass das Licht aus war. Es hat einfach massiv gescheppert.
Ich muss jetzt ganz dringend noch was loswerden und zwar brauche ich ganz dringend von dir den Trainer für die Kategorie Bubble Update.
Okay, okay.
Ich hab was mitgebracht, ich habe was im Koffer.
Okay, nicht so viel Stress bitte. Warte mal, ich mach das jetzt. Bubble Update ab.
Bubble Update. Also Chris, du hast mir letzte Woche ein Video gezeigt.
Ja.
Und ich habe wirklich das Bedürfnis, jetzt mal hier darüber zu sprechen.
Welches von den 12? Das ist die ich ja, dir schicke jeden Tag.
Ich glaube, es ist wirklich wert, dass wir darüber sprechen. Und zwar, es gab mal eine sehr dumme Idee. Ich glaube, in den 80er Jahren. War es in den 80er Jahren oder 70er, Ende 70er? Ich weiß nicht. We Are The World.
80er Jahren.
80er
ja.
Jahre. Eine Versammlung von absoluten Megastars. Die größten dieser Zeit. Haben ja. sich alle versammelt, um ein Lied für Afrika zu singen. Also wirklich ganz schreckliche Idee. Aber das ist nicht der Punkt. Es gibt einen Punkt, den ich so unendlich lustig finde, und zwar die Legende Bob Dylan. The Godfather of Everything. Der Boomer-König.
Ich weiß,
der König,
was du raus
Boomer.
Willst, ja.
Es gibt eine Aufnahme, wie Bob Dylan seinen Part aufnimmt.
Ja, es heißt Rehearsal, aber,
sie
nehmen
die
ganze
Aufnahme.
Zeit auf. Ja.
Es ist die offizielle Aufnahme, die hatten ja nicht viel Zeit im Studio.
Genau,
die waren ja alle gleichzeitig tatsächlich im Studio.
Ich glaube, die haben die ganze Nacht geprobt und jeder hatte für seine 2 bis 4 Lines so eine halbe Stunde oder so.
Ja.
Was ja nicht so viel
wirklich
ist, wenn man
knackig.
Nicht...
Wirklich knackig, aber es ja. sind ja alles Megastars, die können natürlich alle ja. abliefern, so wie Bob Dylan auch. Und das ist wirklich absolut affengeil. Bitte zieht euch dieses Video rein. Bob Dylan Rehearsal, We Are The World.
Das Interessante dabei ist ja, also erstmal, er verkackt's. Alle wissen, Bob Dylan ist kein guter Sänger.
Ja.
Er kann nicht Gitarre spielen. Er spielt schlecht Mundharmonika. Und ich meine, wenn die Texte wirklich so geil sind, dass er einen Nobelpreis dafür kriegt, dann kann er mir auch einfach das PDF schicken. So. Muss er nicht alles erst aufnehmen. Aber
ich
das Geile ist, dass er halt wirklich Stevie Wonder sitzt. Oh, jetzt fängt es hier komplett an zu regnen.
Ja, mit dem Regen müsst ihr jetzt klarkommen. Wir
sag
sind
dir
auf dem
das,
Dachboden.
Das ist Bob Dylan, der sich dagegen wehrt.
Ja, der will das verhindern. Bob Dylan lässt es regnen.
Das Geile ist ja, dass er mit Stevie Wonder übt er das Stück.
Ja, Stevie fucking Wonder sitzt am Flügel und begleitet ihn dabei.
Und im Hintergrund läuft Lionel Richie rum, der, glaube ich, Producer war, beteiligt auf jeden Fall am Songwriting.
Yeah.
Quincy Jones steht vor ihm.
Die musikalische Leitung macht Quincy Jones.
Genau, der steht am Notenpult, als würde er eine Big Band dirigieren, so wie in seinen frühen Jahren. 2 Meter vor Bob Dylan. Und ich glaube, im Aufnahmeraum sitzen El Chiro und Michael Jackson plus halt die Aufnahmeleute.
Yeah.
Und Bob Dylan kriegt's nicht hin. Und es ist einfach so geil, wie die Leute dann aus dem Aufnahmeraum immer sich zuschalten oder auch Quincy Jones, you great. Man, you're doing
you
great.
You sound great.
Beautiful, beautiful.
Beautiful.
Und dann einen Punkt sagt,
just one more time.
Yeah, let's try another time, man. Und an einem Punkt sagt Quincy Jones einfach, oh Mann, ist schön. Wir haben es nie, dass jemand das in der unteren Oktave singt. So.
Ja, man muss dazu sagen, dieses Lied geht ja, we are the world, we are the children. Und da gibt es diese eine Stelle, die er singt, wo die eigentlich so geht, there's a choice we're making, da, 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 da. Und was singt Bob Dylan? Bob Dylan singt, there's a choice we're making, standing on the line. It's true, we make a better day. Just you and I. Und dann sagen
you
die so, wow, das hatten wir noch nie, dass jemand tief singt.
Das Ding ist, er macht derselbe Trick wie ich. früher in der Gehörbildung, wenn ich Solfège singen musste, habe ich immer Glissando gemacht. Ich habe immer die Töne raufgezogen. Yeah. Weißt du? Und irgendwo dazwischen, die Posaune, irgendwo dazwischen wird der
das
Ton schon sagen.
So geil. You, yeah. Der hat keine Ahnung, wie es geht, macht einfach irgendwie. Und die sagen so, wow, das hatten wir noch nie, das ist ganz neu, dass jemand den tiefen Teil singt.
Das Ding ist halt, der ist komplett reingeraten und man sieht es ihm auch ja. an. Und einer der YouTube-Kommentare ist dann so, ja, an einem Punkt irgendwie bei 1,30 oder 2,30 sieht er so aus, als hätte er fast eine Panikattacke.
Ja.
Und irgendwie tut es mir dann auch fast leid,
ja.
aber irgendwie auch nicht, weil er wusste ja, was er sich einlässt.
Ich glaube, er hat, bis er dort vor Ort war, nicht gewusst, was das für ein Song ist. Also er hat sich einfach nicht vorbereitet. Er hat wahrscheinlich die Demo bekommen, hat sie aber nicht angehört, weil er ein Rock'n'Roller ist. Er wollte das kurz vor knapp machen und dann saß er plötzlich im Raum mit Michael Jackson und musste abliefern. Und da ist komplett reingeraten. Das ist so, wie wenn man sich nicht aufs Referat vorbereitet hat und dann plötzlich vor der Klasse steht und irgendwas sagen muss.
Genau so
fühlt sich das an. Einfach das krasse Referat-Feeling. Dieses Video muss sich wirklich alle angucken. Das ist einfach legendär. Generell auch einfach die Aufnahme von diesem Song. Das muss man sich einfach mal zu Gemüte führen, was da eigentlich abgeht, was da für Leute in einem Raum stehen und in einem Mikro singen, wie bei einem Schulprojekt. Immer drei Leute in einem Mikrofon, wie so, mit so abwechselnden Parts.
Und ich finde, man merkt auch krass einfach die Niveauunterschied, also man merkt direkt, wer das richtig drauf hat und wer nicht so. Und das erinnert mich auch, dieses You Sound Great Man, erinnert mich total an Masterclasses, die ich teilweise an der Hochschule hatte, wo dann US-amerikanische Musikerinnen zu uns kamen, so Jazzmusikerinnen, die dann eigentlich immer als ersten Kommentar, egal wie man gespielt hat, immer gesagt haben, You Sound Great Man, und dann entweder haben sie nichts mehr gesagt oder eine Viertelstunde darüber abgelästert, was du alles nicht kannst.
You Sound Great Man, but...
Ja, genau. Aber es war immer diese Oberfläche, You Sound Great, You Sound Great. Und das wurde auch so ein Running Gag bei uns, weil immer, wenn wir gespielt haben nach jedem Solo, You Sound Great, Man.
Ja, aber es ist so traurig, weil man kann es ja gar nicht mehr ernst nehmen, wenn man sowas hört dann. Also es ist dann so oberflächlich und es ist so wischiwaschi und alles ist irgendwie nur noch great und wow und amazing. Und dann, aber kann man es nicht mehr ernst nehmen, wenn man mal wirklich gelobt wird. Also dann so weiß man nicht, ob es ernst gemeint ist.
Halt einfach auch US-amerikanisch irgendwie, ja.
Und ich muss noch mal eine Sache zu dem Video loswerden. Es gibt noch, wenn man sich die Gesamtaufnahme gibt es noch so einen lustigen Teil. Und zwar, die sind ja immer in so Dreiergruppen aufgeteilt an einem Mikrofon. Es gibt eine Gruppe, die ist wirklich hilarious. Und das ist Dianne Warwick, die jetzt auch auf Twitter ist. Mega lustige Frau einfach. Die Legende Al Jarreau einfach und daneben Bruce Springsteen. Für mich das geilste Trio dieser Aufnahme. Vor allem, weil Al Jarreau und Dianne Warwick so mega soulig, mega schön weich das singen, auch relativ leise.
Und nicht viel Kraft, aber trotzdem mega Volumen, so
total
richtig halt gekonnt.
Mega gekonnt einfach, aber relativ leise. Und plötzlich kommt wirklich von der Seite, denn man sieht ihn erst nicht. Er kommt ins Bild von der Seite zum Mikrofon und singt auf einmal We are the world! Bruce Springsteen. Ja. Das ist das Lustigste aller Zeiten. Dieser eine Typ, der hat sich nicht nur zu 100% vorbereitet, der hat sich zu 200% vorbereitet. Und der war immer in der richtigen Sekunde da und hat alles reingegeben.
Aber er muss nur die Hook singen, den Refrain, glaube ich.
Ja.
Und das ist auch der einzige ohne Notenblatt. Und der tigert die ganze Zeit hinten rum und weiß genau mit seiner Lederjacke, ich bring's jetzt gleich, ich werde es dermaßen bringen. Und Dionne Warwick, an einem Punkt muss ich einfach mega lachen.
Weil
wirklich die Kettensäge, ey.
Es kommt. Ist hilarious, er kommt wirklich rein und es ist der geilste Moment einfach. Es ist diese eine Person, die es zu 200% ernst nimmt und das ist Bruce Springsteen gewesen.
Jetzt muss ich aber auch noch was sagen, Bubble Update.
Ja.
Also vielleicht wirst du mich jetzt gleich köpfen, aber ich habe mich letzte Woche auch in eine Bubble begeben und zwar habe ich dein Buch wieder mal gelesen, Julia. Das Leben ist eins der härtesten, heißt es. Und ich weiß, du magst es gar nicht, dass ich das jetzt sage, aber ich finde, es ist eins der lustigsten Bücher und ich finde es eine Frechheit, dass wir das noch nie erwähnt haben, diesen Podcast. Und ich kann es allen Leuten empfehlen, weil es wirklich eine lustige Sache ist. Sehr gut geschrieben. Figuren schreiben ist etwas sehr Schwieriges und ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Und ich kann das wirklich allen empfehlen, jetzt vor allem auch für den Sommer. Es geht nämlich um eine Freundschaft von drei Personen, die aus einem Milieu kommen, das wir sehr gut kennen, nämlich vom Dorf, dort, wo wir die meiste Zeit unseres Lebens verbracht haben. Und ich bin auch so froh, dass es endlich mal nicht ein Roman ist, der um eine depressive Person Ende 20 in irgendeiner Berliner Agentur handelt. So.
Ja.
Und es ist wirklich lustig. Und ich möchte dir auch mal ein Kompliment aussprechen. Und vor allem eine Empfehlung an unsere HörerInnen. Das Leben ist eins der härtesten von Julia.
Danke. Das Buch ist jetzt schon was älter. Ich habe es ja 2019 rausgebracht. Und ich habe ja damals schon echt eine richtige Promotour quasi hinter mich gebracht. Deswegen, Ja, ich finde das jetzt immer so ein bisschen unangenehm, noch Werbung dafür
zu machen. Ja, darum habe ich es jetzt auch einfach gemacht.
Dankeschön, das ist nett. Soll ich noch
irgendwas? Nein, du musst jetzt nicht, ich sitze in einer blöden Situation.
Ich wollte aber, was das betrifft, nicht zu meinem Buch an sich, sondern einfach zu der allgemeinen Rezension des Buches, würde ich gerne was sagen. Mhm. Und das habe ich schon länger drüber nachgedacht, dass ich das mal ansprechen will. Es gibt etwas, was mich extrem nervt. Und zwar, man guckt ja schon mal, wie wird mein Buch bewertet. So. Mhm. Und dann liest man sich auch mal durch. Ich interessiere mich auch dafür. So, ne? Was finden die Leute scheiße? Was finden die Leute gut?
Ja, ist normal. Das natürlich ist ja ganz normal, dass man ich lese das mir
macht.
Alles durch.
Und man macht sich natürlich auch komplett fertig, wenn die Leute schreiben, das ist ein Scheißbuch. So. Und eine Sache nervt mich extrem. Und das ist, wie Bücher von Frauen anders bewertet werden als Bücher von Männern. Ganz schnell wird man da so gemaßregelt und es wird gesagt, man darf sich nicht beschweren, wenn du ein Buch rausbringst, dass du dann Kritik kriegst und so. Mhm. Ich habe überhaupt kein Problem mit Kritik. Sehr gerne. Immer her damit und so weiter und so fort.
Wenn man kann die, ja auch ein Buch auch scheiße finden.
Konstruktive
okay.
Kritik, irgendwas Inhaltliches, super, super gut, alles top. Aber was einen wirklich wurmt, und das ist der feine Unterschied, ist, wenn man sich umguckt und sieht, okay, meine Kollegen, mit denen ich jetzt, keine Ahnung, 5 Jahre zusammengearbeitet habe, mit denen ich, von denen ich weiß, ich arbeite genauso gut wie sie, ich schreibe genauso gut wie sie, anders, aber genauso gut, haben auch Bücher rausgebracht und da finde ich keine einzige der Rezensionen, die ich habe. Mhm. Die sind alle super bewertet, es gibt keine kritischen Stimmen und das passiert mir immer, immer, immer wieder. Und das ist der Punkt, wo man sagen muss, okay, irgendwas ist doch hier anders, das stimmt doch nicht. Warum werde ich denn härter bewertet als meine männlichen Kollegen? Warum ist das denn so? Warum steht denn bei mir in der Bewertung, was macht die denn bei Böhmermann? Macht die da die Ablage? Oder ja, putzt die da den Raum oder was? Warum ist das so? Und da kann man sich immer wieder drüber beschweren, aber man muss sich immer wieder anhören, so, ja, vielleicht ist dein Buch einfach nicht so gut wie das der anderen und so. Aber ich weiß es ja. Ich weiß ja, was ich kann. Und ich weiß ja auch, was ich gelernt habe. Und ich weiß ja auch, dass ich auf demselben Stand bin wie andere Leute, die auch Bücher rausbringen. Trotzdem müssen die sich nicht mit solchen Rezensionen auseinandersetzen.
Ja.
Und kriegen keine 1-Sterne-Bewertung und sagt, das ist der größte Scheiß. So. Man kämpft irgendwie so gegen die Mühlen, weil man kann nicht sagen, Leute, hört auf, mein Buch zu kritisieren, weil das will ich ja gar nicht. Aber fangt doch bitte an, die Bücher der Männer genauso zu rezensieren wie meine Bücher. Das ist doch der Punkt.
Ich verstehe dich komplett und es gibt einen sehr guten Text, ich habe den gerade mal rausgesucht, von Nicole Seifert, der heißt Schweigautorin und ist auf 54 Books erschienen. Und da geht es genau darum und ich finde, es ist sehr lesenswert und haben mir sehr viele, also die Augen geöffnet, was das Thema betrifft, dass halt einfach Bücher von Frauen oder nicht männlichen Autoren anders rezensiert werden als
und auch anders gelesen und auch anders gekauft. Also ich habe dann irgendwann mal selber angefangen, männliche Freunde und Bekannte zu fragen, weil mich das einfach interessiert hat, welches Buch einer weiblichen Autorin hast du denn zuletzt gelesen? Weil mich interessiert das ja, warum kaufen meine Bücher hauptsächlich Frauen, obwohl das thematisch nicht, es wendet sich nicht an Frauen, es wendet sich an alle Menschen. Warum kaufen denn Bücher von Männern Frauen und Männer? Mhm. Und warum ist es denn so? Und dann habe ich gefragt, was ist denn das letzte Buch einer Frau, was du gekauft und gelesen hast? Und dann kommt erstmal lange nichts und dann kommt irgendwann ja Harry Potter. Weißt du, so mit 12. Mit 12 habe ich mal Harry Potter gelesen.
Ja.
Und das ist ja kein Zufall. Das ist ja einfach so. Also Männer fühlen sich angesprochen von Büchern, die von Männern geschrieben wurden. Und Frauen fühlen sich angesprochen von Büchern, die von Männern oder von Frauen geschrieben wurden.
Ja.
Und das wurmt einen einfach, wenn ich zum Beispiel einem Mann ein Leseexemplar von meinem Buch schicke und ich kriege dann nach einem halben Jahr die Nachricht, ich habe das Buch meiner Mutter gegeben und sie fand es mega und sie hat gefragt, wann du ein nächstes Buch schreibst. Und er selber hat es aber nicht gelesen.
Mhm.
Und ich denke so, warum, wo kommt denn der Impuls her zu sagen, das ist bestimmt was für meine Mutter, aber nicht für mich. So, in meinem Buch habe ich absolut kein einziges Thema, was nur Frauen betrifft.
Ja, ich finde es auch interessant, als wir den Podcast angekündigt haben, gab es so 2 Reaktionen. Der Podcast von Julia Becker, die Feministin, das war ein Kommentar und der andere war Pärchen-Podcast, aber man konnte nie irgendwie sagen, es ist ein Comedy-Podcast aus dem Grund. Und das finde ich schon interessant, weil ich bin ja auch 50% dieses Podcasts und es ist einfach eine komische Erfahrung. Ja, es ist eine kritische Note, aber ich finde, du hast komplett recht und ich sehe es auch so. Und das glaube ich an uns allen, das mal zu reflektieren.
Ja. Es geht auch gar nicht nur um mein Buch, es geht um Bücher, von die Frauen allgemein geschrieben werden. Dass man sich da einfach mal, vielleicht bevor man sich ein neues Buch kommt, mal überlegt, soll ich jetzt zum 15. Mal Thomas Bernhard oder Robert Seethaler lesen oder Benjamin von Stuckrad-Barre oder gebe ich auch mal Büchern von Frauen die Chance, ohne dass ich denke, das ist jetzt eine Frauenliteratur, denn das gibt es nicht, Frauenliteratur. Das ist einfach ein Riesenschwachsinn.
Ja.
Das ist das Wort zum Sonntag. Ich glaube, der Regen hat nachgelassen. Bob Dylan ist wieder gnädig mit uns.
Ich glaube, er hat versucht, dagegen anzukämpfen. aber ist gescheitert.
Standing on our life. Bitte guckt euch einfach dieses Video an. Das ist so gut. So, ich glaube, wir haben uns jetzt mal wieder verschnattert. Jetzt kommen wir mal zum Ende. Wenn ihr uns irgendwie auf irgendeine Art und Weise mögt und uns unterstützen wollt und wollt, dass es uns noch länger gibt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns abonniert oder weiterempfehlt oder uns eine Bewertung bei Apple Podcast schreibt oder alles drei oder nichts von beiden und einfach nur hört. Das freut uns auch schon.
Wir freuen uns über jede Person, die immer auf Play klickt, und das meine ich wirklich ernst. Und ich wünsche euch ebenso ernst eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund, seid gnädig zu euch.
Und bis nächsten Dienstag.
Tschüss.
Tschüss.
Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.